Ja, vielen Dank, Michael, für die freundliche Einführung und den Atemhinweis. Vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich finde es äußerst beeindruckend. In einem solchen Setting habe ich noch nie einen Vortrag gehalten und ich finde es überaus stimulierend. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, heute Abend zu kommen. Die Grammatik der Ausgrenzung, das ist das Rahmenthema dieser Reihe und heute werden wir zumindest dann einen kleinen Beitrag in dieser kurzen Zeitspanne von nur 110 Jahren, die ich versuche zu beleuchten, zur Lexik der Ausgrenzung hören. Denn es geht um ein Konzept, um einen Begriff, ein Wort, das eine erstaunliche Karriere hinter sich hat als Vehikel für Ausgrenzungsdiskurse, der Begriff Aria und Aryan Race. Als Historiker, der in Zentraleuropa lebt und arbeitet, aber auf die Geschichte des indischen Subkontinents spezialisiert ist, hat man bisweilen mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zum einen kommt man nicht selten in Zugzwang, seine exotische Spezialisierung erklären zu müssen. Zum anderen darf man etwa bei der Konzeption von Lehrveranstaltungen in der Regel keinerlei Basiswissen voraussetzen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Fällt beispielsweise der für die indische Geschichte nicht ganz unwichtige Begriff Arya, so sind die Studierenden meist mit ihm vertraut. Manche äußern sogar spontan ihre Assoziationen, die in die Nähe der nationalsozialistischen Rassenlehre weisen. Diese Verbindung ist nur allzu leicht nachvollziehbar. Bemüht man die gängigen Informationsquellen für uns wissenschaffende Internetsuchmaschinen wie Google zur weiteren Begriffserhellung, so gelangt man rasch auf eine Reihe von eher obskuren Websites, die die Identifikation dieses Begriffes mit den krudesten Formen von ethnischer Hierarchisierung und Rassismus zu bestätigen scheinen. Ich möchte die Auftaktvorlesung dieser Reihe Grammatik der Ausgrenzung dazu nutzen, um die historische Genese des Aria-Konzeptes jenseits dieser tagesaktuellen Bezüge zu rekonstruieren und einen kritischen Blick auf die Transformationen und Anverwandlungen zu werfen, die es in den ersten 100 Jahren seiner Existenz erfahren hat. Es geht mithin um einen Zeitraum, an dessen Ende der Aria-Begriff erst eindeutig in den Kontext rückte, in den er heute allgemein wahrgenommen wird. Nach einer kurzen Überblicksdarstellung der wichtigsten Charakteristika der Aria-Kontroverse oder Debatte beschäftigt sich ein ausführlicher Abschnitt mit der ersten Artikulation und Karriere der Theorie im frühkolonialen Indien. Hier wird besonderes Augenmerk auf der Einbindung der orientalistischen Sprachforschungen und Proto-Ethnologie, die beide mit dem Aria-Konzept arbeiteten, in ein breiteres Feld kolonialer Wissensproduktion liegen. Die Thesen des neuseeländischen Historikers Tony Ballantyne aufgreifend, der die zentrale Bedeutung imperialer Netzwerke für die Transmission von Ideen, Theorien und Identitäten hervorhebt, wird anschließend die Verbreitung und Adaption der Aria-Theorie innerhalb des britischen Empires beleuchtet. In dieser Phase, in dieser ersten Phase, so das zentrale Argument, hat der Aria-Begriff noch nicht diese Funktion als rassistisches Ausgrenzungsvehikel, die wir heute kennen. Im Gegenteil, er wird bizarrerweise öfter zur Einebnung als zur Markierung von Differenzen benutzt. Im vierten Teil der Präsentation stehen schließlich gegenläufige Prozesse im Mittelpunkt, Prozesse des Othering, die allmählich gegen Ende dieser Periode in eine Biologisierung dieses Diskurses münden. Wie allgemein bekannt, handelt es sich bei der Aria-Debatte also um eine Auseinandersetzung, die nicht nur in gelehrten Journalen und auf akademischen Kongressen ausgefochten wurde und wird. Hier geht es vielmehr um eine Kontroverse, die schon sehr rasch eine enorme öffentliche Wirkung entfaltete und immer wieder für politische Zwecke instrumentalisiert wurde. Trotzdem ist sie von wissensgeschichtlichem Interesse, da sie untrennbar mit wissenschaftlichen Entdeckungen, allgemeinen Paradigmenwechseln innerhalb der Wissenschaft sowie der Entwicklung und Institutionalisierung von verschiedenen Disziplinen verknüpft ist. Was ist Gegenstand dieser Debatte? Entgegen der Assoziationen, die der Arierbegriff heute primär weckt, ging es zunächst nicht um Fragen der Ethnizität oder Rasse. Wenn immer ich diesen Begriff im Folgenden benutze, denken Sie sich die Anführungsstriche, sondern in erster Linie um Sprache, Sprachgeschichte, dann um Archäologie. Der amerikanische Historiker Thomas Troutman hat auf die fundamentale Bedeutung dreier wegweisender Erkenntnisse oder Entdeckungen hingewiesen, welche die Parameter der Diskussion entscheidend bestimmt haben. Diese Entdeckungen lagen in einem sehr weit gestreckten Zeitraum. 1786 die erste, die Entdeckung der indoeuropäischen Sprachfamilie. 1816 die Entdeckung der dravidischen Sprachfamilie und schließlich sehr viel später der Beitrag der Archäologie, 1924 die Ausgrabung von Überresten einer Hochzivilisation im Indus-Tal der sogenannten Harappa-Kultur. Auf die Umstände der ersten und wohl entscheidendsten dieser Entdeckungen werde ich gleich ausführlicher eingehen. An dieser Stelle nur so viel: Ein britischer Philologe und Richter in Diensten der East India Company entdeckte die frappierende Ähnlichkeit des Sanskrit, der klassischen religiösen Hochsprache des brahmanischen Hinduismus, mit iranischen und europäischen Sprachen. Und dies warf eine Reihe von Fragen nach den frühen Geschichten dieser Regionen auf, aber auch nach den Bevölkerung und möglichen Kontakten der Bevölkerung dieser Region. War der Entdecker William Jones noch der Überzeugung gewesen, Sanskrit sei die Mutter zumindest aller indischen Sprachen, zeigten die Studien eines anderen Kolonialbeamten namens Francis White Ellis im südindischen Madras 30 Jahre später, dass eine Gruppe südindischer, der sogenannten dravidischen Sprachen, sich stark von der nordindischen Sprachfamilie unterschied, aber untereinander eng verwandt war. Insbesondere nachdem Ellis' Hypothese durch die Veröffentlichung der vielbeachteten Monographie A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Language des schottischen Missionars und Hobbylinguisten Robert Caldwell 1856 weiter empirisch unterfüttert worden war, leistete der sogenannte Dravidian Proof Spekulationen über die ungleiche ethnische Zusammensetzung der indischen Bevölkerung Vorschub. Innerhalb dieser Bevölkerung, so die Hypothese, ließen sich die Nachfahren der arischen Einwanderer im Norden sowie dravidischer Ureinwohner im Süden unterscheiden. Dabei ging man zumindest implizit davon aus, dass es sich bei den Ureinwohnern um primitive Stämme gehandelt habe, die von den arischen Kulturträgern aus dem Norden zivilisiert worden seien. Eine solche Deutung ließ sich jedoch nur schwer mit dem dritten epochalen Fund vereinbaren, der Entdeckung der Harappa-Kultur in Mohenjo-Daro und Harappa. Diese ließen keinen Zweifel daran, dass bereits Jahrhunderte vor der mutmaßlichen Einwanderung der arischen Zivilisatoren um 1700, 1500 vor Christus, die Gelehrten sind sich da nicht ganz einig, eine entwickelte urbane Hochkultur, die auch eine Schriftsprache besessen hatte, auf dem indischen Subkontinent existiert hatte. Auf der Basis dieser Befunde wurden und werden eine Reihe unterschiedlicher, häufig völlig unvereinbarer Theorien entwickelt, die sehr oft mit kollektiven Identitätsentwürfen, Legitimitätsansprüchen von Herrschenden oder konkreten Partizipationsforderungen von Beherrschten verknüpft sind. In den meisten dieser Diskursbeiträge steht die Frage des Verhältnisses zwischen Sprache und Ethnizität oder Rasse im Vordergrund. Und um die Verwobenheit dieses wissenschaftlichen Diskurses mit politischen und herrschaftspragmatischen Agenten zu beleuchten, aber auch um die graduelle Ethnisierung des Arya-Diskurses zu illustrieren, möchte ich nun näher auf die erste dieser Entdeckungen und ihre Rezeption eingehen. Dass die Forschungen der frühen Vertreter der orientalischen Sprachwissenschaften keineswegs in einem machtfreien Raum stattfand und allein etwa durch ein unschuldiges interkulturelles Erkenntnisinteresse motiviert war, hat Edward Said für die islamische Welt in seinem Buch Orientalism bereits vor drei Jahrzehnten konstatiert. wie eng die Verzahnung von herrschaftspragmatischen Erfordernissen und orientalistischer Wissensproduktion war, lässt sich jedoch noch sehr viel deutlicher am Beispiel der Entstehung der Indologie, der klassischen Sprachwissenschaft, der klassischen Philologie, die sich mit Indien beschäftigt, ablesen. Die erste ernsthafte Auseinandersetzung von Europäern mit klassischen indischen Sprachen war, wenn man so will, das Abfallprodukt einer neuen, auf Steigerung der Herrschaftsintensität abzielenden Kolonialpolitik der Briten in Indien. Im Jahr 1765 übernahm die East India Company die Verwaltung der Großprovinz Bengalen. Nicht zuletzt aus mangelnder Kenntnis der lokalen Gegebenheiten entschied man sich zunächst dafür, die intakten Verwaltungsstrukturen sowie das effiziente Steuer- und Rechtswesen der Moguln unangetastet zu lassen und lediglich an der Spitze einer Extraktionspyramide Profite abzuschöpfen. Nach wenigen Jahren war aber bereits abzusehen, dass das hybride anglo-indische Staatsgebilde nicht funktionierte. Machtmissbrauch, Kompetenzgerangel und schlichte Ignoranz mündeten bereits Anfang der 1770er Jahre in die schwersten Hungersnöte, die Bengalen erlebt hatte und die knapp ein Drittel seiner Bevölkerung das Leben kosteten. Die Strategie des neuen Generalgouverneurs Warren Hastings, den Sie hier aus einer indischen Perspektive sehen, bestand darin, die Verwaltung der indischen Besitzungen nun tatsächlich in die eigenen Hände zu nehmen und indische Mittelsmänner und Experten weitgehend auszuschalten. Um das System der Agrarbesteuerung zu verstehen und die Rechtsprechung zu übernehmen, brauchte man jedoch ein detaillierteres Wissen über die indigenen Gesellschaftsstrukturen, die Religionen und vor allem die Sprachen. Kurz, man war auf den Erwerb von Local Knowledge angewiesen. Während der nächsten 3 Jahrzehnte wurden daher gewaltige Anstrengungen unternommen, um aus den englischen Company Servants landeskundige Experten zu machen. Diese gipfelten 1800 in der Einrichtung des Fort William College in Kalkutta. In diesem selbsternannten Oxford of the East erhielten die angehenden Verwaltungsbeamten eine standardisierte Ausbildung in Landeskunde und den wichtigsten lebenden und klassischen indischen Sprachen. Bereits 16 Jahre zuvor war mit der Asiatic Society of Bengal eine gelehrte Gesellschaft entstanden, deren Mitglieder ausschließlich mit der intellektuellen Durchdringung der Natur und Kultur des indischen Subkontinents befasst waren. Und es war in diesem Kontext einer von kolonialem Kalkül getriebenen, von den Profiten einer Handelsgesellschaft finanzierten Wissensproduktion, in dem die Entdeckung von Sir William Jones stattfand. William Jones war ein Jahr vor der Gründung der Asiatic Society, an der er maßgeblich beteiligt war, als Richter am Supreme Court nach Kalkutta gekommen. Getrieben von einem altphilologischen Ehrgeiz. Er hatte in Oxford neben Latein, Griechisch und Hebräisch auch Koranarabisch und klassisches Persisch studiert. Und getrieben auch von der Unzufriedenheit mit seinen indischen Rechtsexperten, die ihm zur Seite gestellt worden waren, war er der erste Europäer, der sich wirklich fortgeschrittene Kenntnisse des Sanskrit aneignen konnte. Diese Erkenntnisse führten ihn dann zu einer mittlerweile berühmt gewordenen These, die er auf der Rede zum 3. Jahrestag der Gründung der Royal Asiatic Society verkündigte. The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a more wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a strong affinity. So strong indeed that no philologer could examine them all three without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. There is a similar reason for supposing that both the Gothic and the Celtic might be added to the same family. Jones' Entdeckung hatte weitreichende Folgen, sowohl wissenschaftsgeschichtlich, dies gilt zu Recht als die Geburtsstunde nicht nur der Indologie, sondern auch der vergleichenden Sprachwissenschaft, sondern auch identitätspolitisch. Wie seine Familienmetapher bereits andeutet, nahm der Londoner Universalgelehrte selbst kurz darauf die später immer stärker zu spürende Tendenz, aus seiner sprachgeschichtlichen These auch ethnologische Erkenntnisse abzuleiten, vorweg. Bemüht, sein biblisches Weltbild aufrechtzuerhalten, spekulierte er über die Sprecher dieser indoeuropäischen Ursprache als biologische Abstammungsgemeinschaft. Jones postulierte einen gemeinsamen Ursprung dieser Völker im Iran, wo sie sich getrennt hätten, um dann nach Europa oder nach Indien weiterzuwandern. Ganz im Sinne des biblischen Monogenismus zielte also die Kernaussage von Jones mosaischer Ethnologie keineswegs auf Ausgrenzung, als vielmehr auf Annäherung. Die indischen Untertanen ihrer Majestät waren gewissermaßen Familie. Entfernte Vettern der britischen Kolonialherren, wenn man so will. Der Begriff Arya fällt in seinen Texten noch nicht. Mit dem für die Zeit typischen Bezug auf den biblischen Noah-Mythos spricht Jones stattdessen von The Hamitic Race, den Nachfahren Hams. Jones und später auch seine Nachfolger Henry Thomas Colebrook betonen dabei stets den hohen Stand der hinduistischen Hochkultur. Wie Rosanne Rocher gezeigt hat, speist sich diese Wertschätzung der Sanskrit-Kultur aus zwei Quellen. Zum einen reflektiert sie die in Großbritannien vorherrschende Begeisterung für das klassische Altertum. Man sah sich besonders gern in der Nachfolge des römischen Imperiums. Auf der anderen Seite reflektiert sie die impliziten Weltbilder und Wertungen, die durch die indischen Experten, mit denen man zusammenarbeitete, um diese Sprachen zu erlernen, an die Briten herangetragen wurden. Diesen indigenen Experten kommt damit eine ebenso bedeutende wie häufig vergessene Rolle bei der Konstruktion des Arya-Mythos zu. Wie aber verbreiteten sich die Erkenntnisse und Hypothesen des kleinen Gelehrtenzirkels in Kalkutta? Wie war es möglich, dass aus den von diesem sehr spezifischen Erkenntnisinteresse getriebenen Entdeckungen eine weltweit geführte Debatte wurde, die ihre kolonialen Ursprünge bald vergessen ließ? Der Anfang dieser raschen globalen Zirkulation liegt in den Aktivitäten von William Jones selbst begründet. Er galt mit Recht als Meister in der Dissemination seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse. Neben dem Vorantreiben seiner zahlreichen Buchpublikationen war er auch ein unermüdlicher Korrespondent, der regelmäßigen Briefverkehr mit Dutzenden von Gelehrten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Großbritannien und auf dem europäischen Kontinent unterhielt. Auf der Liste seiner Briefpartner auf den britischen Inseln standen unter anderem der Naturforscher Joseph Banks und der irische Politiker Edmund Burke, der große Theoretiker der Konservativen. Und beide wiederum wirkten als wichtige Multiplikatoren. Joseph Banks war bekannt mit Georg Forster, der als erster die Übersetzungen Joneses dann ins Deutsche übertrug und damit diese Sanskrit-Gelehrsamkeit oder ihre Früchte dann in die deutsche Romantik einspeiste. Eine Geschichte, die hinlänglich bekannt ist. Schlegel, Herder und Goethe hatten ihre Kenntnisse über diese Achse. Edmund Burke war für einen anderen Transfer verantwortlich, der vielleicht weniger bekannt ist. Er brachte das Wissen um die arische Vergangenheit nach Irland, wo sie von einem gewissen Charles Valency aufgegriffen wurde, der schon 1797 ein Buch vorlegte mit dem fesselnden Titel »The Ancient History of Ireland, Proved from the Sanskrit Books of the Brahmins of India«. Man versuchte, eine Verwandtschaft der Kelten mit den indischen Aryern zu konstruieren, in dem Bedürfnis, sich gegenüber den Briten zu behaupten und auf die lange Tradition zu verweisen, eine eigene Hochkultur gewesen zu sein. Dazu war fast jedes Mittel recht. Die Erklärung, warum man diese Round Towers überall in Irland findet, war zum Beispiel, dass wir hier Spuren des shivaitischen Lingam- oder Phallus-Kultes haben. Eine weitaus wichtigere Figur für die Verbreitung der Jones'schen Theorie im Zusammenhang mit der Frage nach dem Ursprung der unterschiedlichen menschlichen Phänotypen war der Mediziner James Cowles Pritchard. Er kam aus Bristol und gilt als der eigentliche Begründer der britischen Ethnologie. Wie William Jones war der Quäkersohn Pritchard bemüht, dass monogenistische christliche Weltbild gegen polygenistische Anfeindungen zu verteidigen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer deutlicher zu vernehmen waren. In einer Reihe von Publikationen versuchte er, den gemeinsamen Ursprung der Menschheit zu beweisen und stützte sich dabei maßgeblich zum einen auf die Sprachforschungen der britischen Orientalisten in Kalkutta und mittlerweile auch in Oxford und auf der anderen Seite auf die Forschung, die es in Deutschland gab, wo sich durch die Rezeption der Forschungen von William Jones, Colebrook und den Nachfolgern eine vergleichende Sprachgeschichte an deutschen Universitäten etabliert hatte. Bridget kommt die zweifelhafte Ehre zu, den Begriff Aryans, er buchstabiert es zunächst noch mit I, in die neuere wissenschaftliche ethnologische Debatte eingespeist zu haben. Der Begriff selbst stammt aus dem Rigveda, aus dem vedischen Sanskrit, bedeutet so viel wie die Edlen. Das ist eine Selbstbezeichnung der Autoren dieses Rigveda. Er war dann in der Antike oder seit der Antike immer wieder in Reiseberichten aufgetaucht und hatte schließlich über Colebrooks Arbeiten Eingang in Pritchards ethnologisches Werk gefunden. In seinem Spätwerk The Natural History of Man resümiert Pritchard 1840: The collective body of the European nations are, as is now almost universally admitted, a great colony of the Aryan or Indo-European race. The proof turns mainly on a comparison of languages. Pritchard vermeidet eine explizite Hierarchisierung zwischen den asiatischen und europäischen Aryern. Die indischen und iranischen Vertreter der großen Familie werden durchaus im positiven Lichte dargestellt, obwohl gewisse ästhetische Werturteile auftauchen, wenn er den in der nordwestlichen Peripherie des indischen Subkontinents lebenden Bergvölkern bewundert, Zitat, an exquisite beauty with arched eyebrows, regular Grecian features, blue eyes and fair complexion bescheinigt. Zitat Ende. Noch weitaus stärker als Pritchard trug der deutsche Indologe Friedrich Max Müller zur Popularisierung der Arya-Theorie in Großbritannien und ganz Europa bei. Max Müller hatte seine wissenschaftliche Laufbahn an den Universitäten Leipzig und Berlin begonnen und war dann im Jahr 1846 nach London gelangt, um Sanskrit-Manuskripte in den Archiven der East India Company zu studieren. Der akademische Arbeitsmarkt im Vereinigten Königreich war damals offenbar ähnlich attraktiv für deutsche Orientalisten, wie er heute ist, denn er erhielt sofort eine Offerte von der Universität Oxford, die er dann auch annahm und wo er bis zum Ende seines Schaffens blieb. Er galt schon bald als einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit und seine Bücher, darunter auch das Monumentalwerk, das 50-bändige Sacred Books of the East, die er herausgab, brachten ihm nicht nur die Bewunderung des Fachpublikums ein, sondern hatten auch einen erstaunlichen Absatz beim breiteren Publikum. Er musste teilweise sogar in Schichten Vorlesungen halten, um die große Nachfrage zu befriedigen. Müller nahm einige Korrekturen an der Arya-Theorie vor, blieb aber sowohl deren Grundaussage als auch dem biblischen Referenzsystem treu. Anders als Jones sah er den indischen Zweig der Arya nicht als Nachfolger Hams, sondern derjenigen Japhets. Er kannte auch die inzwischen kaum noch zu leugnende Existenz einer dravidischen Sprachfamilie an und popularisierte damit die Eroberungstheorie von Aryan, die sich die Urbevölkerung zu Diensten gemacht hätten, endgültig. Noch bedeutender als diese Modifikationen aber sind zwei andere Aspekte seines spezifischen Beitrages zum Arya-Diskurs. Zum einen war es Max Müller, der die Formel von der Aryan Brotherhood prägte und damit den inklusivistischen Aspekt der Arya-Theorie am deutlichsten artikulierte. Und zum Zweiten war es auch Max Müller, der daraus eine ethische Verantwortung der britischen Kolonialmacht gegenüber ihren arischen Cousins ableitete. Bereits in einer seiner ersten in England gehaltenen Vorträge im Jahre 1847 verkündete der deutsche Altphilologe Folgendes: It is curious to see how the descendants of the same Aryan race to which the first conquerors and masters of India belonged return after having followed the northern development of the Japhetic race to their primordial soil to accomplish the glorious work of civilization which had been left unfinished by their Aryan brethren. Diese Sicht auf das Verhältnis zwischen Kolonialherren und Kolonisierten lieferte ohne Frage eine Legitimation der imperialen Herrschaft, stellte sie die Briten doch in eine Reihe mit den frühen arischen Zivilisatoren. Gleichzeitig forderte sie aber auch einen wohlwollenden und respektvollen Umgang mit den Natives ein, denen das Potenzial zur Veränderung keineswegs abgesprochen wurde. Im Gegenteil, ihre arischen Wurzeln prädestinierten die Inder nachgerade zur erfolgreichen Nachahmung der nordwesteuropäischen Verwandtschaft. Mit anderen Worten, zumindest die nordindische Bevölkerung war in den Augen Müllers durchaus in der Lage, jenen magischen Transformationsprozess zu durchlaufen, der den Fluchtpunkt aller viktorianischen Utopien darstellte. Improvement. Den wohl prägnantesten symbolischen Ausdruck fand dieser arische Verbrüderungsdiskurs in einer Sanskrit-Inschrift, die am neuen Indian Institute der Universität Oxford angebracht wurde. Bei der Einweihung durch den Prince of Wales im Jahr 1883 wurde dort auch eine kleine Gedenktafel enthüllt, auf der zu lesen war, die neue Heimstatt der Orientwissenschaften sei zum Nutzen und zur Wissensmehrung der Arier, und gemeint waren ganz explizit sowohl der britische als auch der indische Zweig dieser fiktiven Familie, gegründet worden. War dann die frühe Geschichte des Arier-Diskurses also tatsächlich eine interkulturelle Love Story? Das Konzept selbst ein Katalysator für Prozesse der Einebnung von Differenz zwischen Herrschern und Beherrschten, der wachsende Textkorpus europäischer Sanskritisten ein Monitorium für gegenseitigen Respekt? Wie passten die konzilianten Botschaften der Indologen und die oben ausführlich dargelegte Verzahnung der orientalistischen Wissensproduktion mit herrschaftslegitimatorischen Bedürfnissen des britischen Empire zusammen? Seit der frühesten Ausprägung des Arya-Diskurses im Umfeld der Kalkutaner Orientalisten finden sich Abwandlungen und Hilfsstrategien, welche die in kolonialen Kontexten existenziell wichtige Aufrechterhaltung von Differenz möglich machten. In diesen Stützdiskursen ist deutlich das Bemühen zu erkennen, den Überlegenheitsanspruch der Europäer zu zementieren, ohne die arische Ursprungsthese aufgeben zu müssen. Die drei wichtigsten Varianten kreisen um das Motiv der Degeneration, welches allerdings sehr unterschiedlich ausgestaltet wird. Bereits in den Schriften von William Jones finden sich, bei allem Lob für die Errungenschaften der antiken Hindus, klare Verweise darauf, dass die hochentwickelte Kultur, die die bewunderten Sanskrit-Texte hervorbrachte, nur wenig mit dem real existierenden Hinduismus und seinen Anhängern zu tun hatte. Jones schreibt Folgendes. How degenerate and abased soever the Hindus of now appear, in some early days they were splendid in arms and arts, happy in government, wise in legislation and eminent in various knowledge. Das goldene Zeitalter zivilisatorischer Größe, so die gängige Lesart, lag weit zurück und konnte bestenfalls als Referenzpunkt für einen langwierigen Lern- und Entwicklungsprozess, nicht aber als Begründung unmittelbarer Forderungen nach stärkerer Partizipation dienen. Die implizite Botschaft war, dass dieser Lernprozess unter der Vormundschaft der weniger degenerierten angelsächsischen Verwandtschaft stattfinden sollte. Dieses Zurückdatieren der Hindu-Zivilisation auf der Zeitachse ging häufig einher mit einer Diskreditierung der islamischen Herrschaft im Mittelalter. Auch das wurde erfunden bei der Gelegenheit. Die Machtübernahme islamischer Despoten sei, so glaubte man, für Degeneration and Debasement der alten Hindu-Zivilisation verantwortlich. Dieses Mythem der fremdverschuldeten Entartung bot wiederum einen hervorragenden Ausgangspunkt für ein weiteres Ausgrenzungsprojekt, auf das ich heute leider nicht eingehen kann. Die zweite Spielart des Degenerationsdiskurses rekurrierte auf den stehenden Topos der klimatisch bedingten Adaption. Durch ihre Wanderung in subtropische und tropische Klimazonen, so das Argument, seien die Indo-Arier weit hinter den Entwicklungsstand ihrer nach Norden ziehenden Verwandten zurückgefallen. Klimatische Einflüsse lieferten bereits in Pritchards Theorie die Erklärung für die physischen Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, die ja laut der Genesis eine Abstammungsgemeinschaft bilden müssen. Die Theorie, der indische Subkontinent sei durch ein Enervating Climate gekennzeichnet, lässt sich in ihrer modernen Ausprägung bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts wiederbelebt, in der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebenden Strömung der Ethnoclimatology innerhalb der britischen Anthropologen. James Hunt, einer ihrer vehementesten Verfechter, schrieb 1863, Any rays migrating from one center to another does degenerate both mentally and physically. Indeed, the psychical change produced in men by climatological influence is as soon visible as the change produced on his physical frame. When, for instance, the European goes to Africa, he soon finds his energies exhausted and becomes listless and nearly as indifferent to surrounding events as the natives. Mit diesem Ansatz war nicht nur die generelle Rückständigkeit der kolonialen Untertanen in Indien zu erklären, sie ließ auch einen gewissen Raum für interne Differenzierungen. Die Bewohner der Bergregionen etwa, wie die Pathanen oder nepalesischen Gurkhas, galten beispielsweise als sturdy and robust martial races und wurden bevorzugt zum Dienst in der Kolonialarmee herangezogen. Bengalen dagegen, und es waren interessanterweise Vertreter dieser Gruppe, die den Briten im Zuge der frühen Nationalbewegung am meisten Kummer bereiteten, ließen sich damit pauschal als degeneriert und verweichlicht abqualifizieren. Die dritte Version des exklusivistischen Degenerationsdiskurses war nicht nur die populärste, sondern auch die kompromissloseste. Die These, der niedrige Zivilisationsstand des indischen Zweiges der arischen Familie sei das Ergebnis der Rassenmischung mit der südasiatischen Urbevölkerung, hatte im Zuge der Entdeckung des Dravidian Proof gewaltigen Auftrieb erhalten. Anders als die beiden anderen Spielarten ließ diese Lesart auch wenig Hoffnung für das weitere Entwicklungspotenzial der indischen Bevölkerung. Die zunehmende Kongruenz der Arya-Theorie mit einem biologistischen Rassediskurs, die in dieser These erkennbar ist, lässt sich nicht allein in Reaktion auf die Verwerfungen der darwinianischen Wende begreifen. Sie reflektiert einen breiteren Paradigmenwechsel, der sich in der akademischen Landschaft des britischen Empire schon vor der Veröffentlichung der Origin of Species angedeutet hatte. Die Autorität der Sanskrit-Gelehrten als auch der Britschardschen Variante der Ethnologie, die beide im biblischen Bezugsrahmen argumentierten und beide sehr starkes Gewicht auf linguistische Beweisführung gelegt hatten, geriet zunehmend in das Schussfeld von Anhängern einer physischen Anthropologie, die ihr Unwissenschaftlichkeit und Spekulation vorwarfen. Das Vermessen von Nasen, Schädeln und Gliedmaßen, so prominente Verfechter der neuen Richtung wie John Crawford und Isaac Taylor, sei ein weitaus verlässlicheres Verfahren, um den Geheimnissen der menschlichen Unterschiede auf die Spur zu kommen, als das Vergleichen von Wortwurzeln und Verbstämmen. Im Schlusskapitel seiner erfolgreichen The Origin Studie über The Origin of the Aryans lässt Isaac Taylor keinen Zweifel daran, dass die Diskurshoheit nun in anderen Händen liegt. The whilom tyranny of the Sanskritists is happily overpassed, and it is seen that hasty philological deductions require to be systematically checked by the conclusions of prehistoric archaeology, craniology, anthropology, geology and common sense. Diese akademische Marginalisierung der Orientalisten ging Hand in Hand mit dem Einflussschwund der indophilen Lobby in Großbritannien und dem britischen Empire. Eine neue Generation von Verwaltungsbeamten und Politikern hatte sich inzwischen in Kolonie und Metropole etabliert. Beseelt von utilitaristischen oder liberalen Ideen betrachteten diese die romantische Indienbewunderung eines Max Müller als inkompatibel mit ihrer selbst auferlegten Zivilisierungsmission. Diese Strömung erhielt insbesondere durch den großen indischen Aufstand 1857-58 Auftrieb. Die blutige Rebellion indischer Söldner und Bauern verstärkte bei vielen Briten den Eindruck, die dunkelhäutigen Inder seien, ähnlich wie die entlassenen schwarzen Sklaven, die wenige Jahre später in Jamaika aufbegehrten, aufgrund ihrer rassischen Prädisposition nicht entwicklungsfähig. Oder zumindest nicht innerhalb weniger Generationen. Die gleichen Argumente wurden in Großbritannien auch zur Verteidigung der Südstaaten der USA während des gleichzeitig tobenden Sezessionskrieges ins Feld geführt. Der Standpunkt in der Rassenfrage war somit von großer tagespolitischer Bedeutung und die Stellungnahmen von Linguisten und Anthropologen keineswegs nur of academic value only. Und diese politischen Konstellationen ließen einen rassischen Essentialismus für viele äußerst attraktiv erscheinen, insbesondere in den 1860er und 70er Jahren. Es birgt eine gewisse Ironie, dass der Arierbegriff nicht mit der allmählichen Biologisierung des Diskurses über menschliche Differenz und dem zunehmenden Bedeutungsverlust der vergleichenden Sprachwissenschaften, in deren Umfeld er entstanden war, verschwand. Im Gegenteil, gegen den Widerstand von Sanskrit-Gelehrten wie Max Müller fand er sich zunehmend im Repertoire der Anhänger der Vertreter der physischen Anthropologie wieder. Herbert Hope Risley beispielsweise, der seine Stellung als einer der höchsten Verwaltungsbeamten in Britisch-Indien für die Durchführung seines groß angelegten Ethnological Survey of India nutzte, hielt Rasse für den einzigen Schlüssel zum Verständnis der indischen Gesellschaftsstruktur. Er benutzte den Arya-Begriff in seinem durch anthropometrische Methoden verfeinerten Klassifikationsschema als rassifizierten Essentialismus und bezog sich dabei an einer Stelle sogar explizit auf seinen Erzfeind Max Müller. Er zitierte eine Stelle in Müllers Übersetzung des Rigveda, wo dieser die einmalige Bezeichnung Annasa, nasenlos, für die Gegner der vedischen Arya erwähnt hatte. Worauf Risley umgehend die Kompatibilität des Rigveda mit der Theorie des französischen Anthropologen Paul Topinard ableitete, der die Ermittlung eines Nasalindex für die aussagekräftigste anthropometrische Methode hielt. Die Analyse der exakten Daten zehntausender vermessener arischer und dravidischer Nasen machen Risleys 1908 erschienenes Magnum Opus The People of India zu einer in jeder Hinsicht bemerkenswerten Lektüre. Die feindliche Übernahme der Arya-Theorie war damit, wie wir alle wissen, aber noch lange nicht auf ihrem Höhepunkt angelangt.
Vielen Dank.
Und vielleicht noch ein Fenster geöffnet wird.
Ein Fenster kann auch noch, ja, wenn Ihnen das da nicht zu kalt ist. So, ich darf um Fragen bitten. Es gibt auch hier ein Mikro und
das wäre auch wichtig für die Aufnahme.
Ich habe zunächst eine Frage zur Begriffsklärung. Sie haben jetzt immer von indoeuropäisch gesprochen. Ist der Ausdruck, der uns ja hier viel geläufig ist, nämlich indogermanisch, ist das ein Begriff, der ausschließlich im deutschen Sprachraum verwendet wurde? Und wenn ja, seit wann?
Ja, da herrschte in der Tat eine große Begriffsunklarheit in dieser frühen Phase, also zwischen der Entdeckung von Jones Ende der 1780er Jahre bis 1840 haben sie eine ganze Reihe von Begriffen, auch indogermanisch taucht dann immer wieder auf. Vorzugsweise, man findet es sehr selten in den englischen Quellen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, meistens dann bei deutschen vergleichenden Sprachwissenschaftlern. Aber es gibt seltene Nachweise auch, dass es in Großbritannien auch verwendet wurde. Aber Indo-European war definitiv zuerst da. Also das ist eine relativ frühe Kreation, die etwa um 1800, ich glaube, von Colebrook zum ersten Mal eingeführt wird.
Mich interessiert etwas. Ach so, ja.
Mich interessiert natürlich sehr der Übergang von einer sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Deutungshoheit hin zu einer naturwissenschaftlichen, physiologischen, anatomischen Deutungshoheit. Kommt uns ja heute nicht so unbekannt vor, ja? Also 130 Jahre später haben wir ja gerade auch mal wieder so einen historischen Shift, wo die Naturwissenschaftler sagen, ach, die Geisteswissenschaftler, wir wissen das alles besser. Warten wir mal ab, wie das ausgeht. Aber interessant ist dieser Shift in Großbritannien oder überhaupt in Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich würde eigentlich gern noch genauer verstehen, in welcher politisch-gesellschaftlichen Situation das eigentlich stattfindet. Du hast angedeutet, dass eine Generation von, sagen wir, indophilen Kolonisatoren abgelöst wird durch Technokraten, durch moderne Technokraten, die in so einem Modernisierungsschub andere Interessen haben. Welche Interessen sind das eigentlich? Wäre dann dieser Shift vielleicht als eine Art Entzivilisierung oder als was wäre der dann eigentlich zu beschreiben? Was sind dann konkret die Interessen dieser neuen Generation von Kolonialherren?
Ja, das ist ein Streit, der geht viel weiter zurück. Der tobte zwischen den Indophilen oder Orientalists und den Vertretern des frühen Utilitarismus bereits in den 1820er, 30er Jahren. Und es waren dann die Utilitarier, die sich zunächst mal durchsetzten, sehr langsam, bevor diese Lobby zurückging. Und ich glaube, es waren genau diese Konstellationen, diese politischen, aber auch wissenschaftshistorischen Umbrüche der 1850er und 60er Jahre, die dann das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen. Also zum einen, es war eine traumatische Erfahrung. Gerade die Aufbruchsstimmung, die Modernisierungs- und Zivilisierungsstimmung der 1830er, 40er konterkariert zu sehen durch diesen blutigen Aufstand. Und das in kurzer Folge, der Aufstand in Jamaika, die Frage der Sklaverei und der entlassenen Schwarzen, das alles führte in der breiten Diskussion, wenn man die Zeitungen London Illustrated News oder die Times dieser Phasen durchliest, führte dazu, dass sehr große Skepsis herrschte, dass man sich zurückzog auf dieses Terrain der sicheren Differenzen. Es zahlt sich nicht aus, wenn man diese Differenzen vermischt. Das sind falsche Hoffnungen, die man weckt, wenn man glaubt, diese Leute könnten werden wie wir. Ja? Das ist ein Strang. Der zweite Strang geht auf diese wissenschaftshistorischen Konstellationen zurück. Man muss sehen, dass es natürlich für Leute wie Pritchard und Müller, die zumindest am Anfang ihrer Laufbahn, Pritchard bis zum Schluss, er starb ja dann Gott sei Dank 1848, musste das nicht mehr erleben, dass das biblische Weltbild kollabierte. Die Zeitspanne, mit der man rechnete nach dieser biblischen Tradition, war 6000 Jahre. Mit den Funden der Brixham Cave und mit Darwin war damit natürlich kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Das hat eine sehr stark diese Tradition diskreditiert und man bemühte sich interessanterweise auch in den Indologien, in den Altphilologien naturwissenschaftlich zu sein. Es gab dann einen Wiener Indologen namens Penker, der argumentierte, die Indologie sei keine Geisteswissenschaft, sondern eine Naturwissenschaft. Das Argument passte genau in diese stärkere Fokussierung auf physiologische, anatomische Momente. Das Argument war, die Sprachfähigkeit des Menschen sei letztlich von seiner Physis, von der Schädelform vorgegeben. Deswegen könne eine Sprache und eine grammatische Struktur einer bestimmten Bevölkerung nur so aussehen. Und aus diesem Grund, da man sich bemüht, als Altphilologe, wenn man redlich ist, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, handelt es sich hier klar um eine Naturwissenschaft. Voilà. Also auch innerhalb, also nicht nur eine Schlacht zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, sogar innerhalb der Geisteswissenschaften gab es eine Strömung, die für eine Flucht ins andere Lager sich aussprach.
Ich fand diese Kulturgeschichte des Arierbegriffs sehr spannend und habe mich gefragt, ob auch das Konzept des Sanskrits eigentlich umstritten war. Also ob es da auch Gegenkonzepte gab und falls ja, wie die aussahen.
Der Sprache an sich. Nun, das Konzept, dass es diese Sprache gab und dass die sehr stark, äußerst rigide kodifiziert ist, das konnte niemand ernsthaft bestreiten. Das konnten so geschätzte 80.000 Brahmanen auswendig bis auf jede Betonung, bis auf jede Silbe herbeten. Es gab eine ganz klare Grammatik. Was man übernommen hat von diesen Native Informants, wie das hieß, war aber die Wertung, Sanskrit sei zeitlos. Noch Jones glaubte tatsächlich, das ist die Ursprache, die hat sich zumindest sehr, sehr, sehr lange nicht verändert, war keinem Wandel überworfen. Das musste man revidieren. Dass es in verschiedenen Schriften geschrieben wurde, ließ sich auch feststellen. Und ein ganz großer Schlag ins Kontor auch der frühen Sanskritisten war die Entdeckungen in Madras mit dieser südindischen Sprachfamilie, die nicht weniger reich und diversifiziert war, in der es nicht eine weniger reiche Literatur gab. Und sie war nicht verwandt mit dem Sanskrit. Das konnte man nachweisen. Das hat eine zweite Gruppe, und da spielte auch eine interne Konkurrenz der Orientalisten in Kalkutta und der Orientalisten in Madras, die ihre eigene Expertise besonders stark hervorkehren mussten und damit ihre Existenzberechtigung und keine Weisungsbefugnis aus Kalkutta haben wollten, spielte dabei eine große Rolle. Und das wiederum, wo wir dann bei dem Thema der Identitätsentwürfe und Ausgrenzungen sind, gab enormen Schub für die Entwicklung eines südindischen Subnationalismus, der die dravidischen Sprachen zum Vehikel ihrer Kultur machte und gegen einen Sanskrit-Sprachimperialismus anging. Also das sind Dinge, die sich bis weit ins 20. Jahrhundert die Wirkungen nachvollziehen lassen. Interessanterweise, wenn Sie am Strand von Chennai heute flanieren gehen, finden Sie dort eine übergroße Statue dieses Bishop Caldwell, der die erste Grammatik geschrieben hat, weil das ein Held, ein Referenzpunkt für den dravidischen Subnationalismus geworden ist.
Ich würde gern diesen Konnex nochmals aufgreifen zwischen dieser Wissensproduktion und dem kolonialen Regime. Und was ja da einigermaßen erstaunlich war, war diese Einebnung von Differenz, die geleistet wurde durch das Konzept des Arya. Und du hast dann aber deutlich gemacht, dass dafür Binnendifferenzen aufgemacht worden sind im Zusammenhang mit diesen Degenerierungsthesen. Da würde mich interessieren, wenn man jetzt die Kolonialregierung in Afrika betrachtet und die Art und Weise, wie eine doch, glaube ich, im Großen und Ganzen starke Differenz aufgemacht worden ist zwischen afrikanischen Menschen und europäischen Menschen, ob es sozusagen da einen Unterschied auch sich festmachen macht an der Art und Weise, wie Kolonialismus betrieben worden ist in Afrika, im heutigen Nigeria, im heutigen Ghana und in Indien von der britischen Kolonialmacht. Und dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf die doch interessante interessanten Arbeiten von Hegel zur Geschichtsphilosophie, ja, wo genau diese Differenz auch sich zeigt, also Afrika als der Ort des Geschichtslosen, der sozusagen erstmal wegfällt, während dann Indien nach China integriert wird in die geschichtliche Entwicklung und derart auch ganz anders anschlussfähig ist als zum Beispiel Afrika an die menschliche Entwicklung. Aber nochmals zurück zu meiner Frage, also lässt sich ein Unterschied ausmachen im Regierungsstil in Indien und Afrika in Bezug auch auf die unterschiedlichen Konzepte, die entwickelt worden sind?
Auf jeden Fall. Es gibt eine ganz stark divergierende Wahrnehmung. Afrika wurde tatsächlich nie in diesem Maße als, auch nicht in der Vergangenheit, als Hochkultur, als Zivilisation wahrgenommen. Da musste man praktisch bei Null anfangen. Was eben auch wichtig ist, dass man die Zeitachse nicht ganz außer Acht lässt. Die Entdeckungen von Jones finden statt in einem Zeitpunkt, in dem der Kolonialstaat im Bengalen äußerst prekär ist, in dem die allzu große Betonung von Differenz gefährlich wäre, weil man täglich auf die eigenen Grenzen stößt, wenn man auf das Local Knowledge in vielfältiger Form angewiesen ist, wenn man auf die Kooperation von der lokalen Bevölkerung angewiesen ist. In Afrika, die großen Annexionen dann im späten 19. Jahrhundert, ist das Gefälle der Überlegenheit, die Kolonialmedizin ist anders entwickelt, die Waffentechnik ist anders entwickelt, die Regierungspraxis, die koloniale, ist viel weiterentwickelt, ein ganz anderes. Man kann also zuerst ganz anders auftreten, das ist ein Punkt, aber natürlich ist auch die Einschätzung der lokalen Bevölkerung durchweg eine andere. Also das könnte ich nur bejahen.
Dann würde ich vielleicht gerne eine Frage stellen wollen. Und zwar eigentlich den einen sehr spannenden Aspekt Ihres Vortrags fand ich den quasi den Abschnitt zu Brothering. Also wenn man quasi zum Aria-Diskurs würde einem spontan erstmal das Othering einfallen, sprich eben Ausgrenzung bis hin zur Auslöschung. Ich habe jetzt spontan auch an aktuelle Bewegungen gedacht, etwa jetzt im Kontext vom Iran, wo derzeit, glaube ich, Aria als Vorname einer der populärsten Namen ist, also mein Vetter heißt auch so, als Ladenname, also viele Läden heißen so. Es ist eine enorm populäre Selbstbezeichnung, die angenommen wird, gewissermaßen auch in Abgrenzung zu einer als von außen kommenden Regierung, einer islamisch-semitischen Regierung halt quasi als widerständige Praxis sich ausformt derzeit. Und vor diesem Hintergrund und quasi auch der komplexeren Geschichte, wenn man ein bisschen zurückschaut, dass im Zweiten Weltkrieg gewissermaßen mit Flugblättern, von nationalsozialistischen Flugblättern, von Kollaborateuren im Iran dieser Begriff auch populär gemacht worden ist und in den 70ern dann auch ein Monarch sich quasi den Titel gibt, Licht der Aria, würde mich einfach interessieren, inwiefern, können Sie vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, inwiefern hat dieses Aufkommen dieses Begriffs und dieser möglichen Selbstbeschreibung, Selbstaufwertung auch in Indien zu widerständigen Praktiken geführt?
Ja, also das danke für die Frage. Das wäre jetzt eines der vielen Aspekte dieser spannenden Zeit zwischen 1890 und 1930 gewesen, auf die ich heute nicht eingehen konnte aus Gründen des Zeitmangels. Es gab bereits 1875 die Gründung einer Hindu-Reformbewegung, die sehr, sehr einflussreich wurde, die etwa 2 Millionen Mitglieder zählte um 1930. Die nannte sich Arya Samaj, also die Gesellschaft der Arier und die Gesellschaft der Edlen. Also diese Selbstbezeichnung, dass man auch quasi, nicht, ein sehr wichtiges Moment war, auch gewissermaßen vom Kolonialherrn geadelt worden zu sein, approved by foreign scholars. Wir können zurückblicken auf diese Tradition. Und ein Teil dieser Theorien, die dann immer natürlich modifiziert werden in eine Variante, in der der eigentliche Ursprung in Indien liegt und nicht etwa irgendwo in Zentralasien. Aber im Grunde fühlte man sich geehrt. Es gab natürlich auch im Zweiten Weltkrieg Versuche von indischer Seite, von diesem Verständnis von Aryan Brotherhood Kapital zu schlagen in Form von politischen Kontakten, die man nach Deutschland suchte. Da war die Begeisterung eher zurückhaltend. Heute ist es eine nach wie vor aktuelle Frage für das Schaffen von kollektiven Identitäten, vor allen Dingen in diesem Bereich, den man vielleicht als die Hindu-Rechte oder den Hindu-Chauvinismus bezeichnen könnte, ist die Theorie der arischen Einwanderung inzwischen abgelehnt. Man rekurriert auf die Industalkultur und sagt, das waren die Arier. Es hat nie eine Migration gegeben. Wir waren schon immer eins, anders als alle, die von außen kamen. Und das sind in erster Linie die Briten, das ist weniger wichtig, die sind weg. Das sind in zweiter Linie die Muslime und die sind noch da. Also hier auch genau dieses sehr widersprüchliche Invasionsmotiv, das man in alle möglichen Richtungen umdrehen kann, nicht? Wie zum Beispiel die Iren, die sich mit ihrem Bezug auf die arischen Brüder in Indien Munition verschaffen, um die Invasion des Nachbarn, der Briten, in einem schlechteren Licht darstellen zu lassen. Das ist ein sehr starkes Politikum heute in Indien. Man konnte das beobachten während der Zeit der BJP-Regierung bis von 1998 bis 2004 wurden die verantwortlichen Historiker im Indian Council of Historical Research umbesetzt. Alte Geschichte wurde nun betrieben von Leuten, die gegen die arische Einwanderungsthese sprechen und für ein genuines Ariatum in Indien. Also Sie müssen nicht, wenn es keine gibt.
In Indien wird ja im 20. Jahrhundert häufig ein Klassenunterschied zwischen den hellhäutigen nördlichen Ariern und den dunklen katholischen Südindern gesehen. Ist das eine Erscheinung erst nach dieser europäischen Diskussion oder ist das etwas, was bereits früher, also vor 1850, historisch festzustellen ist?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Da muss ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben, die ist praktisch nicht zu beantworten. Da streiten sich die Gelehrten dann wirklich seit 150 Jahren. Die Frage, wie ist das Kastensystem verbandelt mit dieser Arya-Frage, ist in der Tat, wie die gängige Theorie von Max Müller war, der Begriff Varna für diese große Klassenunterscheidung der vier Stände in Indien, lässt er sich etymologisch zurückführen auf das Wort für Farbe und würde dann tatsächlich eine solche Sensibilität für Farbunterschiede, Unterschiede der Hautfarbe dokumentieren. Das ist äußerst umstritten. Meine persönliche Überzeugung ist, dass diese Dinge niemals die Bedeutung hatten, die sie nach dem Auftreten der kolonialen Wissenschaft bekommen haben. Dass es natürlich gewisse Praktiken gab der Ausgrenzung, dass natürlich in gewissen Kontexten, in anderen wiederum überhaupt nicht, dabei auch Hautfarbe eine Rolle spielte, dass aber die Vereinheitlichung der Argumentation, Kaste ist Rasse, das war Risleys These, deswegen musste er die Nasen vermessen, weil er hatte hier ein wunderbares Labor vor sich. In Europa hat sich alles vermischt, aber durch dieses herrliche Kastensystem, wo man nicht heiratet außerhalb der eigenen Kaste, kann man die tollsten Forschungen anstellen. Und diese Argumentation wird heute dann sehr stark von den oberen Kasten angenommen. Und paradoxerweise, fast perverserweise auch von den untersten Kasten, die sagen, Kaste ist Rasse, wir sind ausgegrenzt, die sogenannten Untouchables. Dabei können sie auf den Bandwagon des inzwischen weltweit diskreditierten Rassismus aufspringen und sagen, also helft uns. Nicht? So geschehen bei der großen Rassismuskonferenz in Südafrika vor einigen Jahren, wo man auf dieser Basis Argumente machte, also man müsse den unteren Kasten in Indien helfen, weil sie Opfer von Rassismus seien. Also diese ganzen Kategorien, die geschaffen werden, lassen sich für alle möglichen Identitätsprojekte und politischen Projekte recyceln.